Herzlich willkommen zu Bitch Please, deinem Podcast rund ums Thema Frauen, Feminismus, Sexualität und alles, was mir sonst nur so einfällt. Mein Name ist Raffaella Lestina. Du findest mich auf Instagram unter bodywork_mindfuck_Raffaella. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich schon über ein, ich sage jetzt mal, medizinisches Thema gesprochen, ja, medizinisch-körperlich-psychisches Thema. Und heute gehen wir nur einen Schritt weiter, okay, in die medizinische Branche ein. Heute beschäftigen wir uns mit dem Begriff Medical Gaslighting, ja, weil ich weiß, dass diesen Podcast ganz, ganz viele Frauen hören und ihr somit betroffen seid. Okay, Punkt, aus, Ende. Eigentlich könnte man die Podcast-Folge jetzt gleich wieder schließen, Cold Case closed, wieder schauen bis nächste Woche, aber wir werden das nur ein bisschen weiter ausführen. Falls du nicht weißt, was Medical Gaslighting ist, ja, mal kurz zum Einholen oder zum Abholen für dich. Ja. Medical Gaslighting ist ein Verhalten im medizinischen Kontext, ja, bei dem Patientinnen, also meistens Frauen, nicht ernst genommen werden in ihren Symptomen. Das Ganze wird heruntergespült, ja, oder sie werden falsch diagnostiziert, obwohl, und jetzt kommt's, diese Patientinnen reale körperliche oder psychische Symptome schildern. Okay? Der ganze Begriff ist abgeleitet vom psychologischen Kontext, vom Gaslighting. Da werden Menschen manipuliert, ihre Wahrnehmung oder ihre Realität in Frage zu stellen. Okay? Das nur, damit wir mal diesen Begriff quasi jetzt mit im Boot haben. Und jetzt kannst du dir, bevor ich da jetzt weiter reinstarte in die Folge, schon mal fragen, wo tust du Medical Gaslighten, okay? Und wo wurdest du schon Medical gegaslightet? Weil ich es immer mit dem Thema beschäftigt habe, und das kann mir nur passieren, und das sage ich da ganz ehrlich, durch das, dass ich reflektiert bin, durch das, dass ich natürlich überlege, ah, okay, ich beziehe Dinge auf mich, die ich lese, ja, wo habe ich das vielleicht schon mal gemacht? Also, weißt du, ich glaube, das allererste Medical Gaslighting, das wir alle miteinander erlebt haben, war dieses, ja, stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm, tut doch nicht so weh. What the fuck? Also, ich habe das erlebt und auch meine Kids haben das schon von mir erlebt, ja. Und wenn ich aber jetzt einen Begriff dafür habe, dieses, und weißt du, ich weiß schon, dass das Manipulation ja impliziert, dass ich irgendwas mache mit einem größeren Ziel dahinter, ja, dass ich halt dann recht habe und du bist verunsichert und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine Kids verunsichern will, ja, aber es ist sicher schon mehr als einmal passiert, dass ich gesagt habe, boah, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Also ich meine, müssen wir da jetzt wirklich drüber reden. Und als ich eben in dieses Thema so eingetaucht bin, habe ich mir gedacht, Alter, Raffaella, hör sofort Text auf, dass du sowas jemals wieder hinunterspielst, nämlich wenn es wirklich reale Symptome dahinter sind. Und warum? Ja, natürlich, weil ich ein gebranntes Kind bin, ich habe das gehört, ja, ich soll mich nicht so anstellen und so weiter. Wir kommen zu diesen stell dich nicht so an Themen jetzt dann gleich in der Podcast-Folge. Das wollte ich dir nur gleich am Anfang da lassen, so als meine persönliche Reflexion, also Eigenreflexion zu dem Thema, was red ich eigentlich so dahin? Ja, und wo darf ich nun meine Sprache anpassen? Wo darf ich als reflektierte, bewusste Person trotzdem nur mal genauer hinschauen und sagen und beim nächsten Mal einfach innehalten und sagen, ah, bevor du jetzt was sagst, überlegst vorher mal, okay? Das wollte ich dir ganz zu Beginn nur da lassen. Was heißt Medical Gaslighting jetzt eigentlich konkret? Ja, da geht es eben um gewisse Aussagen oder um gewisse Verhaltensweisen. Ja, das hast du vielleicht schon gehört. Also falls du viel bei ÄrztInnen auf Sesseln gesessen hast, ja, und deine Symptome geschildert hast, egal welcher Couleur es waren, ja, dann ist das allererste, was du als Frau zu hören kriegst, und da kann dir der halbe Fuß auffallen, ja, es ist nur Stress. Das ist nur Stress. Sie sind wahrscheinlich einfach übermüdet, ja. Oder dann auf einmal wird es emotional, ja. Sie wirken sehr emotional. Oder falls du Zyklusbeschwerden oder sowas hast, das ist bei Frauen in ihrem Alter normal, ja. Oder die Schmerzen sind psychosomatisch, ja. Das bilden sie ja alles nur ein. Also lauter so Scheißdreck, okay. Das heißt, Patientinnen verlassen dann die Praxis und sind verunsichert. es passiert genau das, du hast dein eigenes Körperempfinden und der Arzt oder die Ärztin sagt zu dir, ah, na, das ist normal, ja, weil, Punkt. Und du denkst dir, ja, vielleicht ist es wirklich nicht so schlimm. Das heißt, du stellst deine Wahrnehmung selbst in Frage. Du bist verunsichert, du bist dann oft ohne Diagnose, weil wahrscheinlich haben sie einfach ein bisschen Stress. Ja, Alter, willst du mich verarschen oder was, ja? Und im schlimmsten Fall gehst du aber aus der Praxis ohne die notwendige Behandlung, nämlich die, die du brauchst. Das heißt, das Resultat kann sein, dass Dinge chronisch werden, ja, dass psychische Belastung dann mit dem Ganzen einhergeht, ja, und dass du natürlich dein Vertrauen ins Gesundheitssystem verlierst. Schau, es ist total easy, mit einem so einem gebrochenen Haxen in ein Krankenhaus zu gehen und zu sagen, schauen Sie, ich glaube, da ist was kaputt. Und die sagen dann, ja, passt, machen wir Röntgen, okay. Und dann sieht man, der Knochen ist gebrochen, du kriegst einen Gips fertig. Da kann man nicht viel gaslighten, ja. Außer, weiß ich nicht, man sieht den offenen Bruch nicht, ja. Aber ich würde sogar behaupten, dass sogar Frauen mit Knochenbrüchen schon heimgeschickt worden sind, ja. Weil sie gesagt haben, sind sicher noch umknackst oder ist nicht so schlimm. Oder legen sie einmal ein Coolback auf, ja. Warum das Ganze passiert? Gleich mehr, ja. Wichtig ist, dass du bitte deine Bedürfnisse und deine Wahrnehmung klar machst. Vor allem für dich selbst, weil du dir das nicht einbützt. Und genau um das geht's. Ein paar Zahlen und Fakten habe ich dann natürlich auch wieder mitgebracht, ja. Also, die Studienlage ist ganz, ganz eindeutig, ja. Frauen brauchen im Schnitt einfach viel länger, bis sie eine korrekte Diagnose erhalten, ja. Und das betrifft vor allem so Erkrankungen wie Endometriose zum Beispiel, ja, also dieses, ja, ihre Regelschmerzen sind normal, das ist ja das Frau normal, haben sie sehr Ibo eine, ja. ADHS ist auch so ein Thema, ja, weil Frauen werden ganz oft falsch diagnostiziert mit Depressionen und haben dann in Wirklichkeit ADHS, so ein Thema. Autoimmunerkrankungen werden ganz, ganz oft falsch diagnostiziert und das ist das, wo ich eigentlich auf das Thema am ehesten, ich glaube vor 5, 6 Jahren mal aufmerksam worden bin, das ist dieses Herzinfarkt-Thema. Ja? Herzinfarkte bei Frauen werden immer nur seltener erkannt und behandelt, weil die Symptome atypisch sind. Atypisch heißt, sie sind nicht so wie bei einem Mann, weil unsere ganze Medizin halt auf einen weißen, männlichen Körper mit 1,80 Meter und 80 Kilo ausgelegt ist. Ja? Alles, die ganze Welt ist auf diese Type eingespannt. Es gibt keine Medikamentenforschung, die zyklusmäßig abläuft. Die Autoindustrie hat Ewigkeiten braucht, bis sie mal einen 15, 20 Kilo leichteren Dummy da eingesetzt haben. Es ist ein Wahnsinn. Ja, es ist ein Wahnsinn. Und ein atypisches Herzinfarkt, Symptom kann zum Beispiel sein, dass dir schlecht ist, ja. Dass du Übelkeit hast statt einem Brustschmerz, dass du Rückenschmerzen hast statt einem Brustschmerz. Und jetzt gehst du zu deinem Doc und sagst, ich habe schon die ganze Zeit so Kreuzweh, Ja, was, machen Sie ein paar Gymnastikübungen. Schauen Sie, dass Sie einen Stress vermindern. Ja, weißt du, was da passieren kann? Und ich will jetzt nicht, dass du zur Hypochondrin wirst, ja, und in alles ein medizinisches Drama einlegst. Aber durch das, dass wir unser Leben lang gelernt haben, na, es ist nicht so schlimm, das schaffst du schon noch, das bisschen, das zirkt ja nur ein wenig und so weiter. Also ich bin der Meinung, ich als Raffaela, dass wir unser aller Gefühle schon sehr weit abgedruckt haben, was das Ganze angeht. Ja, also wir gehen weit über die Grenze, wo unser Körper eigentlich schon sagt, du, weißt du, es ist jetzt Schluss, ich brauche Pause, ich brauche Ruhe, ich brauche Schonung, ich brauche Schlaf, ja, sondern es ist immer so dieses Leisten, 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 weiter. Und deshalb möchte ich da sagen, gerade wenn es dir nicht gut geht, dann bitte glaub dir wenigstens selbst. Okay, das ist das Einzige, dein Körper hat nur Zugang zu dir selbst. Und wenigstens du musst deinem Körper glauben. Wenn gerade noch kein anderer Arzt oder keine andere Ärztin an die glaubt. Es gibt Studien, die belegen, dass Frauen viel, viel seltener Schmerzmittel erhalten als Männer bei gleicher Schmerzausprägung. Das heißt, Männern wird Schmerz eher abgekauft. Also bei Frauen wird er nichtig gemacht. Sie sollen sich nicht so anstellen. Ist doch nicht so schlimm. Und nur einmal, das fängt an bei unserem Zyklus. Periodenschmerzen sind normal. Nein! Alter, können wir das jetzt dann bitte endlich auf sämtliche Plakate schreiben? Periodenschmerzen sind nicht normal. Nur weil uns das seit 60 Jahren erklärt wird, ja? Überall. Das Buscopan, glaube ich, oder? War die Firma, die ihre eigene Schmerzmittellinie für Frauen ausgebracht hat, die einfach nur sauteuer war und rosa verbockt? Nein. Periodenschmerzen sind nicht normal. Wenn du Periodenschmerzen hast, dann gehst du bitte zu deiner Gynäkologin oder zu deinem Gynäkologen. Wenn der sagt, das ist aber normal, dann bitte ein Vermerk in die Krankenakte und sagen, entweder du wirst genau drüber geschaut oder ich suche mir einen anderen Arzt. Natürlich ist der Arzt oder die Ärztin dann hochnäsig auf der anderen Seite und sagst, ja, können sie lang suchen. Ja, ich werde schon lang suchen, bis mich endlich einer ernst nimmt, weil sie dann's nicht. Fertig. Gut. Wer ist also vom Medical Gaslighting ganz besonders betroffen? Frauen, grundsätzlich. Wir wissen, die Medizin ist ausgelegt auf männlich, weiß, 1,80 Meter, 80 Kilo. Nicht weiße Menschen sind besonders betroffen, ist eh klar. Also alle People of Color. Mittlerweile gibt's Computersimulationen, die nachahmen, wie zum Beispiel Hautveränderungen bei POC-Personen ausschauen, weil das einfach nie im Studium durchgenommen worden ist. Weil auch im Studium dort weiße Menschen hergenommen werden. Und natürlich schaut, weiß ich nicht, ein Hautkrebs anders aus bei einer POC-Person als bei einem weißen Menschen. Ist doch logisch. Aber wenn ich mich nie damit beschäftige, weil ich, keine Ahnung, ich meine, wie arrogant ist es denn? Ich weiß nicht einmal auswendig, wie viel Prozent der Menschheit weiße Menschen sind. Das ist ja Wahnsinn. Also wie arrogant kann man sein, dass man, ich sage jetzt einfach einmal, irgendeine Zahl, 30% der Menschen sagen, okay, also wir sind diese 30% und auf uns wird die Medizin angepasst und der Rest geht's scheißen. Also, das ist, ich weiß nicht, das ist für mich so fernab von der Realität, weil ich so oft versuche, alle zu sehen. Also wie schaut das aus bei Mensch A, bei Mensch B, bei Mensch C und vor allem, wie schaut es aus beim Mann und bei einer Frau? Ja, aber Frauenkörper sind so kompliziert, da braucht man mehr Geld für die Forschung. Das wollen die nicht zahlen. Ja, und das ist jetzt genau wem sein Problem? Ja, genau, das für uns Frauen. Just saying. Neurodivergente Personen sind auch sehr betroffen davon, also ADHS, Asperger und so weiter, das ganze Spektrum, weil es ganz viel Überschneidungen gibt bei psychischen Erkrankungen und Menschen aus dem neurodivergenten Spektrum. Und jetzt gibt's wirklich, also ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema so seit 1-2 Jahren oder sowas, es gibt ganz, ganz viel, vor allem Frauen, denen Depressionen bescheinigt worden sind, mit 30, 35, ja, die spätdiagnostizierte ADHSlerinnen sind. Also du glaubst dein ganzes Leben lang, du kriegst nichts auf die Reihe, du bist scheiße, alle anderen rennen an dir vorbei, das ganze Leben, du bockst das nicht und dann schickt es dich zum Psychologen und dann sagen wir, ja, reden wir drüber. Wir können nicht drüber reden, wenn dein Hirn, dein ganzes Nervensystem anders funktioniert. Da hilft auch ein Antidepressiva nichts. Also auch das. Da muss so dieser Schritt sein und deshalb, ich persönlich bin ein riesiger Fan von der ganzen mitunter mittlerweile Aufklärung über Social Media. Weil was früher quasi Fachgebiet war von Ärztinnen und Ärzten, erreicht jetzt eine breitere Masse. Natürlich kannst du, und das ist jetzt so dieses zweischneidige Schwert dahinter, natürlich kannst du die jetzt in vielen Symptomen wiedererkennen. Auf einmal sind alle selbstdiagnostizierte ADHSlerinnen, ja, oder depressive Menschen, oder haben auf einmal alle Borderline oder so, ja, was will man? Weil natürlich du mit vielen Symptomen anecken kannst. Da braucht's dann schon wen, der genau drüber schaut. Und nicht einmal das ist gewiss, weil ich also aus dem persönlichen Bekanntenkreis auch wieder wen kenne, wo ich meinen Arsch drauf verwette, ja, dass diese Person neurodivergent ist und dieses betreffende Ärztekonsortium da nur gesagt hat, naja, aber also für ADHS kriegen sie ihr Leben eigentlich super auf die Reihe, sie haben kein ADHS, wo ich mir denke, wen, wo, was arbeitest du eigentlich? Also wofür kriegst du Geld? Es heißt dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Was wichtig ist, ist aber bei diesem ganzen Thema, ja, egal ob es jetzt neurodivergent ist oder psychisch ist und du bist nicht diagnostiziert, falsch diagnostiziert und so weiter. Eine Diagnose ist einmal was, mit dem du was anfangen kannst, okay? Du musst aber dann trotzdem dein Leben da reißen können. Also eine Diagnose ist ja keine Heilung. Eine Diagnose ist einfach, du hast jetzt eine Überschrift für dein Leben. Und trotzdem musst du dann wissen, als depressive Person zum Beispiel oder als neurodivergente Person, wie kann ich trotzdem in einer Welt, die eben nicht auf depressive Menschen oder nicht auf neurodivergente Menschen zugeschnitten ist, wie überlebe ich darin? Wie strukturiere ich meinen Alltag? Wie viel Struktur brauche ich? Wie viel Struktur, welche Routinen kann ich gehen lassen? Und, und. Und das sind lauter Sachen, ich habe das gerade vor kurzem in der Story gehabt, mich als Raffaella, ich brauche meine Routinen, ich brauche meine ganz bestimmten Dinge, weil die geben mir Sicherheit. Und wenn du mir die wegnimmst, dann finde ich das ziemlich kacke. Und da war es eben dieses Urlaubsthema, dass ich gesagt habe, hey, weißt du, ich fahre in Urlaub und das stresst mich vorab schon. Weil da weiß ich, die Sachen liegen nicht an Ort A oder B, sondern an C. Und das bringt mich aus dem Konzept. Das mag ich einfach nicht. Das deppert. Und meine Kaffeetassen habe ich nicht. Und meine Wege sind anders als sonst. Also mich stresst es. Aber trotzdem, hallo, ich muss doch in dieser Welt Bestand haben. Und es wird jetzt nicht, mein Urlaubsort kommt jetzt nicht zu mir. Ja? Nur weil mich das stresst, dass ich meine Kaffeetassen nicht habe. Nein. Und für sowas gibt es dann zum Beispiel, aber das ist keine psychische Störung, sondern es ist einfach mentale Flexibilität gefordert, ja. Wie gehe ich mit diesem Unwohlsein im realen Leben vor? Weil es hilft ja nichts, wenn du eine Diagnose hast, aber dann keinen Lösungsweg findest. Und das ist auch immer das, was ich im Mentoring dazu sage. Okay, jetzt mache ich gerade wieder einen großen Schlenker. Sorry, ich bin gleich fertig. Das ist das, was ich im Mentoring dazu sage. Egal, was du hast, ja, welchen Stempel du aufdruckt gekriegt hast, ob der gerechtfertigt ist oder nicht, das ändert ja nichts dran, dass dein Leben weitergeht. Egal was es ist. Ich möchte gern, dass du ein gutes Leben hast mit Depressionen, ein gutes Leben, wenn du richtig mit Medikamenten eingestellt bist, ein gutes Leben als neurodivergente Person, lauter so Sachen. Es hört ja jetzt nicht auf. Und die Welt dreht sich nicht um die, sondern wir drehen uns um uns, verstehst du? Und dafür braucht es die richtigen Tools, die richtige mentale Stärke, die nötige Resilienz, die Sicherheit in dir und. Und das sind eben alles Sachen, die man in einem Mentoring macht, damit du in der Welt Bestand hast. Weil die Welt wird sich nicht verändern, nur weil du jetzt einen Stempel aufgekriegt hast. Sondern du findest deinen eigenen Flow, okay? Irgendein Nebenflüsschen, wie du in dieser Welt Bestand hast. Das wollte ich noch kurz da lassen. Wer ist auch noch besonders betroffen davon? Menschen zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen, ja? Werden auch ganz, ganz oft überhaupt nicht diagnostiziert, ja? Diese, wie heißt das, MECFS oder was das ist, dieses, was ist das, chronisches Erschöpfungssyndrom. Gibt's nicht. Ja, sie haben halt Stress. Na, rosten sie sich ein bisschen aus. Alter, falls du schon jemals eine Doku gesehen hast über, und ich, du weißt ja, ich bin da die Doku-Maus, ja. Falls du schon jemals eine Doku gesehen hast über Menschen, die wirklich am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden, da machst du gar nichts mehr. Das ist wie, als ob wer einen Stecker aus deinem Leben zieht. Und dass du dann natürlich, wenn du nicht ernst genommen wirst, bei ÄrztInnen depressiv wirst, ich glaube, von dem, ich meine, wie viel will deine Psyche aushalten können? Erst kannst du körperlich nimmer, obwohl dein Kopf nur da ist, und dann spielt dein Kopf auf einmal nicht mehr mit. Also mach die eine Fehldiagnose kaputt. Und das darf heutzutage einfach nicht mehr sein. Ich habe das letzte Mal einen ganz spannenden Tweet gelesen. Da ist es darum gegangen, dass eine gesagt hat, sie war beim Arzt und sie hat die Symptome so geschildert und hat gesehen, also in der Fensterspiegelung quasi, den Bildschirm vom Doktor. Und sie hat gesehen, dass der Doktor bei ChatGPT die Symptome eingeben hat, ne? Und dann ist sie zerrissen worden in die Kommentare, na, das darf überhaupt nicht sein und es kann nicht und hin und her und überhaupt so, jetzt such zu. Ich gebe da kurz einen anderen Blickwinkel drauf. Wenn ChatGPT aus all dem, was im Internet zum Beispiel gibt, lernt, okay, und da gibt es 100.000 Studien und ärztliche Fachzeitschriften und Seiten und. Und du gibst da jetzt Symptome ein, dann findet ChatGPT vielleicht zum Beispiel den String, der sie durchziehen könnte. Also es könnte sein X, Y oder Z. Okay, oder ABC. Und du tust die jetzt bitte nicht selber diagnostizieren. Hast du gerade mit dir selber geredet, Raffaella? Ja, natürlich, aber mit dir rede ich auch. Du kannst das bei ChatGPT eingeben, nur ein Arzt oder eine Ärztin, die wirklich offen ist für diese neue Art der Kommunikation, der Informationsanhäufung, die wird nicht sagen, okay, ChatGPT sagt, du hast Depressionen, da kriegst du Antidepressiva, sondern nutzt das, damit mehr Zeit für den Patienten bleibt in Wirklichkeit. Weil wenn der Arzt oder die Ärztin nur in irgendeinem Lehrbuch nachschlagen muss, hat ChatGPT schon die möglichen Lösungsansätze. Das heißt, es geht viel schneller. Es bleibt mehr Zeit für die Patientin. Es braucht aber trotzdem die Expertise in dem Bereich. Und das ist, ich mache nochmal einen Schlenker in ein Mentoring rein, ja. Das ist nur einmal das Ding. Du kannst alleine die Oma dumm pfuschen, wie du willst. Aber wenn du die Expertise auf dem Gebiet nicht hast, dann brauchst du viel, viel länger und kommst nicht an das Ziel, an das du willst. Punkt. Und für sowas gibt's Menschen, die sich auskennen in einem Fachbereich. Und du kennst meinen Fachbereich. Da geht's die Themen Selbstwert, da geht's um deine Rolle als Frau in der Gesellschaft, da geht's um dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein, deine Körperwahrnehmung, deine Emotionen, deine Bedürfnisse. Das ist alles mein Fachbereich. Das kannst du nur 30 Mal auf ChatGPT eingeben und kannst super tolle Gespräche mit deinem Chatty führen, ja. Das bringt dich unzureichend weiter, weil zum Schluss brauchst du dann doch irgendwen, der die richtigen Verknüpfungen ziehen kann und sagen kann, ja, das ist plausibel, das könnte man uns anschauen, in die Richtung könnte man arbeiten und nicht, weil Chatty sagt, weiß ich nicht, kauf dann einen neuen Blumenstrauß, weil dann geht's da wieder gut. Deshalb wird's da nicht gut gehen. Okay? Just saying. Was haben wir noch gehabt? Wer ist nur betroffen? Ja, die ganze Sparte, queere Menschen, Transpersonen, also die sind auch vom Medical Gaslighting betroffen. Vor allem natürlich Transpersonen, weil auf das ist unsere Medizin irgendwie, weiß ich nicht, haben wir das verschwitzt, 40 Jahre lang, ja. War ja nicht so, als ob es Transmenschen nicht schon sehr, sehr lange geben würde, ja. Aber gerade im medizinischen Kontext, ich weiß ja nicht, was die sich jemals vorgestellt haben, ja. Haben sie gesagt, ja, okay, es gibt Transmenschen, okay. Nehmen wir mal so an, aber ich muss nicht in die Richtung forschen, ich muss nicht schauen, wie sie die Körper verändern oder sonst irgendwas. Also, wo die Medizin so in die nächsten 100 Jahre in der Richtung hingeht und ob wir es wirklich einmal schaffen, vielleicht vor allem, weil es ja günstiger, ja, anhand von, weiß ich nicht, Rechnern herauszufinden, wie wohl verschiedene Dinge auf verschiedene Menschen mit verschiedenen Hormonen funktionieren könnten. Ich bin gespannt. Also nur einmal, weißt du, ich sitze mit 95 auf meinem Bankerl und dann schaue ich mal so ein bisschen zurück aufs Leben und denke mir, okay, was haben wir geschafft? Okay? Ich hoffe, wir haben einiges geschafft. Auch wenn Hoffnung keine Strategie ist, aber ich bin einfach guter Dinge, dass auch das Wissen der Jetztzeit und die Schnelligkeit, also diese Geschwindigkeit, mit dem sich alles verändert, dass das nicht nur dazu führt, dass man, weiß ich nicht, superschnelle Putzroboter bauen können, ja, sondern dass wir das auch wirklich in der medizinischen Forschung hernehmen können, weil für das waren die Ressourcen sehr, sehr gut eingesetzt, finde ich, okay? Beispiel aus dem Alltag, okay, damit du weißt, ob du schon mal medical gegaslightet wurdest, ja, falls du das bis jetzt immer noch nicht wahrhaben willst, okay? Eine Frau mit Endometriose zum Beispiel kriegt jahrelang einfach nur gesagt, ja, Regelschmerzen sind halt normal. Also stellen Sie einen nicht so an. Das ist, das, mit dem müssen Sie klarkommen. Nein, müssen Sie nicht. Bitte kommen nicht damit klar. Eine Person mit einer Autoimmunerkrankung zum Beispiel, ja, wird mit, das ist psychosomatisch heimgeschickt. Ohne ein Blutbild, ohne eine Überweisung. Ich plaudere da mal aus dem Nähkästchen. Mein Schatzi hat eine Autoimmunerkrankung. Dem ist gesagt worden, das ist Stress. Das ist einfach Stress. Ja, da ist nichts mit Stress. Ihr habt einfach die falschen Tests gemacht. Er hat sich selbst vor, weiß ich nicht, mittlerweile 5-6 Jahren dazu entschlossen, sich in das Thema einzulesen. Hat noch kein ChatGPT gegeben, by the way. Und hat einen Weg für sich gefunden, weil Ärzte zu ihm gesagt haben, sie müssen das jetzt einfach bis an ihr Lebensende weitermachen. Da ist um so Schuppenflechte und so Zeug gegangen. Sie müssen das halt einfach schmieren. Sag er, was ist denn das, die Schmirage? Ja, Cortison, sag er, bis ans Lebensende, wann wird das gut sein? Nein, da gibt's keine Heilung, wiederschauen. Ob ihr mich verarschen wollt, will ich fragen. Und er ist ein Mann. Ich will gar nicht wissen, was da bei Frauen los ist. Und er hat's geschafft, dass er einen Weg findet, mit seiner Autoimmunerkrankung durch sein Leben zu kommen. Mal besser, mal schlechter, ja. Es ist, wechselt euch ein bisschen ab. Aber es ist immer noch besser, als wie sie einfach dem Schicksal hinzugeben und zu sagen, ja, okay, dann kann ich halt nichts machen. Also dieses, na, kann ich nichts machen, das ist für mich Endzeitstimmung. Und das lasse ich sowieso nicht gelten. Also, ich kann immer etwas machen und du auch. Das Beispiel habe ich da schon gesagt, ich wiederhole es nochmal für die, damit es einfach eindeutiger wird. Eine ADHS-verdächtige Frau wird auf Depressionen behandelt, ja, weil sie so emotional schwankend ist. Und die Diagnose kriegt sie halt erst 10, 15 Jahre später. Dann, wenn Psychotherapie zum Beispiel ausgereizt ist, wenn es heißt, na, weiß ich nicht, alle Sitzungen sind aufgebraucht, wir kommen da nicht weiter und. Ja, wie willst du weiterkommen, wenn dein Hirn einfach anders funktioniert? Du kannst dir deinen sämtlichen Seelenschmerz von der Seele reden, ja, aber du brauchst einfach Tools, wie du weiterkommst, wie du Bestand hast in deinem Leben. Und das geht nicht, indem du ein Antidepressiva einschirrst. So läuft das nicht. Und was eben Folgen vom Medical Gaslighting sein können, sind Spät- oder Fehldiagnosen, ja, dass irgendwas chronisch wird, sämtliche Symptome, ja, dass du auf einmal Angst kriegst, dass du wieder zum Arzt gehst, nämlich und nicht Angst vom Arzt, sondern Angst vor dieser neuerlichen Demütigung und Zurückweisung, dass wieder dir ausgeredet wird, was du wirklich hast. Und dann, und das ist das, was das Ganze nach oben schraubt, diese Spirale quasi, dein Misstrauen gegenüber deinem eigenen Körper internalisiert sie, ja, also es wird immer mehr und mehr, du traust dir dann selber nimmer. Was kannst du da, wenn du Betroffene bist vom Medical Gaslighting, ja, hol da eine Zweitmeinung ein. Und ich weiß, wie ätzend ÄrztInnenbesuche sind. Das dort anrufen, einen Termin finden, dir das freischaufeln, den Termin nicht versabeln, ja, ordentlich hinkommen. Das ist, also für mich ist das super anstrengend. Ich hasse das. Die sollen alle zu mir heimkommen am besten. Ich bin da daheim, da bin ich im Zoom-Call, steig aus und dann bin ich beim Arzt. Aber so ist es eben nicht. Für mich ist zum Beispiel eine riesige Überwindung dieses hinfahren müssen irgendwo. Am liebsten war mir, ich hätte ein Ärztezentrum mit 80 Spezialmenschen da drinnen. Ein Ort, an den ich hinfahre. Und da gehe ich dann einmal wie in Wien im Broder, ja, durch alle Stationen durch, werde durchgecheckt und dann sehen wir uns wieder in 3 Jahren. Geil. Das war genau meins. Aber nein. Du kannst einmal nach A, einmal nach B, einmal nach C fahren. Und dann kannst du wieder nach A fahren, weil du die Überweisung vergessen hast. Alter. Bitte hol dir eine Zweitmeinung ein, auch wenn es damit verbunden ist, dass es aufwendiger ist. Was du auf jeden Fall da hast, damit du, weil du bist dir ja schon sicher über das, was du hast, aber damit du was am Tisch hast, ja, track deine Symptome, schreib da die auf, führ ein Tagebuch drüber, ja, mach Fotos, lauter Apps dafür aber. Miss falls du was zum Messen hast, ja, weiß ich nicht, Zucker, Zyklus, Temperatur, was es auch immer ist, ja, schreib dir die Dinge auf, sodass du, vielleicht erkennst du selbst schon irgendeine gewisse Kurve oder sowas, ja, irgendeinen gewissen Verlauf, aber sonst, man, nur mal, du bist kein Arzt, du bist keine Ärztin wahrscheinlich, wenn du mal dazu hörst, du hast dann zumindest irgendwas, mit dem du zu einer hoffentlich kompetenten Person hingekommen und sagen kannst, nein, ich bilde mir das nicht ein. Ich möchte, dass sie mich ernst nehmen. Ich bilde mir das nicht ein. Was meine Mutter schon medical gegaslightet wurde, da speibe ich heute noch. Die haben es verpfuscht bei irgendwelchen Operationen, bei der Hand, wo sie am Anfang gesagt haben, na, das bilden sie einer nur ein, dass der Finger da jetzt taub ist, ist überhaupt kein Thema, nach dem Kabaltunnel-Syndrom, die Operation, das ist ja ein Routine-Eingriff, da blasen wir durch, bis sie dann ein halbes Jahr später gesagt haben, ja, es stimmt, weil wir haben da die Nerven durchtrennt, das wird nichts mehr. Geil, ob du mich verarschen willst, die Frau kann keine Kaffeetassen mehr hochhalten und ihr ist jahrelang gesagt worden, na, also, da müssen sie einfach ein bisschen trainieren. Was willst du denn trainieren, Alter? Boah, es regt mich so auf. Es regt mich so auf, weil ich es unfair finde. Ich finde es unfair, dass sie für PatientInnen keine Zeit genommen wird. Weil Zeit ist Geld. Und ja, ich kann nicht einmal ÄrztInnen einen Vorwurf machen, weil wir müssen die Praxen vollkriegen, weil sonst sind die Praxen nicht lukrativ genug. Die können ihre ganzen Leute nicht zahlen. Das ist, sobald Gesundheit ein Geschäft ist, wird es echt moralisch schwierig für mich. Ich kann doch nicht jedes Mal die Euro- oder Dollarzeichen in die Augen haben, wann die Tür aufgeht. Das geht für mich nicht. Das geht einfach nicht mehr zusammen. Und in der Schweiz weiß ich nicht, wie das abläuft. In Deutschland, ihr habt alle verschiedene Krankenkassen mit super verschiedenen Leistungen. In Österreich zahlen wir Sozialversicherungsbeiträge, ist es bei uns, noch und nöcher. Und dann muss die abweisen lassen mit, das bilden sie einer nur ein. Alter, der Speibe am Tisch. Wirklich. Boah. Atmen, Raffaella, atmen. Es geht dir gerade gesundheitlich sehr gut. Und du bist überhaupt nicht betroffen. Du brauchst dich da jetzt gar nicht so einfallen lassen. Aber ich weiß, falls du das hörst, dann weiß ich, was da für ein Grant in dir ruht. Was für Resignation teilweise schon. Weil du die immer und immer und immer wieder erklären musst. Was zum Fick? Wirklich. Ich finde das so unfair. Deshalb sage ich, das Allerbeste, was du da hast, ist alles Geld, was du hast, in deine körperliche und mentale Gesundheit investieren. Scheiß auf die Handtaschen. Scheiß auf den Flat-Screen oder sonst irgendwas. Wir schauen eh alle deppert übers Handy. Was der keiner nehmen kann, ist deine Gesundheit. Also es kommt zu einem Unfall, gell? Aber von dem will ich jetzt mal gerade nicht reden. Und all das, was du weißt. Weil das ist das, was dich stabil hält, im Leben hält. Das eine ist dein Körper, auf den du gut schauen musst. Und das andere ist deine Psyche, auf die du gut schauen musst. Und da kann dir dann keiner mehr sagen, das bühnt einer nur ein. Nein. Einfach nein. Atmen. Was kannst du tun, wenn du betroffen bist? Dritter Punkt. Okay, wir haben gehabt, eine Zweitmeinung einholen. Deine Symptome tracken. Selbstbewusst auftreten. Falls dir das noch nicht ganz so gelingt, bitte kommst du zu mir. Spätestens dann fährst du alle mit dem Arsch ins Gesicht. Und wenn sie wieder aufregt, fragst, was ist leicht dein Problem? Das zudem. Dieses selbstbewusste Auftreten, ja, gegenüber einem Arzt oder einer Ärztin, ist etwas, was du lernen darfst, okay? Dann darfst du sowas sagen wie, ich möchte, dass sie das in meiner Akte vermerken, weil ich das anders sehe. Ich will, dass es Aufzeichnungen drüber gibt, über meine Befindlichkeiten, über all das, was ich wahrnehme und sie nehmen es nicht wahr. Das macht nämlich dann wieder keiner. Weil wenn das dann einmal irgendwo schriftlich drinnen ist, und dann hast du, weiß ich nicht, zwei Monate später genau das, was du schon die ganze Zeit im Kopf gehabt hast. dann kann endlich einmal irgendwer ebenso belangt werden. Und das machen sie nicht. ÄrztInnen lassen sie nicht belangen. Warum auch? Wollen sie ja nicht. Bist deppert, ich will ja nicht schuld sein, wenn mit dir was nicht stimmt. Und dann geht's auch. Dann wird er auf einmal, ja, was führen seine jetzt so auf? Was erwarten sie sich halt davon? Ja, ich erwarte mir, dass ich ernst genommen werde. Ich habe schon so viel in Vorleistung gebracht. Ich habe das alles aufgezeichnet, ich habe das alles getrackt. Sage ich, ich habe mich informiert. Sage ich, und ich komme zu Ihnen, weil ich weiß, Sie haben Expertise in Ihrem Gebiet. Aber Sie sagen einfach nur, das bilden Sie einer ein, Sie haben Stress, Sie sind zu fett, das ist ja das Nächste, nehmen Sie einmal ab. Fick dich! Okay? Einer ist einfach wurscht. Und ich will, dass das jetzt vermerkt wird. Und wenn sie es nicht vermerken wollen, dann werden wir jetzt ein Blutbild haben, ein Röntgen haben, ein MRT haben oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall etwas, das mich weiterbringt. Weil mit, das ist nur Stress, lasse ich mich einfach nicht anschasseln. Wenn es wirklich nötig ist, weil es kann ja sein, dass ihr dann streitet werdet, ja, je nachdem, wie gut du aufgestellt bist, dann wechsel wirklich die Praxis. Sonst auch mehrfach, wenn das notwendig ist. Bist du wahrgenommen und ernst genommen wirst, weil es einfach wichtig ist. Es gibt nichts Wichtigeres als die und deine Gesundheit. Und da braucht's wen, der drüber schaut. Fertig. Lass die bitte nicht anschasseln. Und such dir unterstützende Netzwerke, ja. Das kann jetzt ein feministisches Netzwerk sein, das können Selbsthilfegruppen sein für ganz gewisse Dinge und das können aber auch die, das kann auch die PatientInnenvertretung zum Beispiel sein, ja. Weil, nur mal, du bist nicht der oder die Einzige, die da medical gegaslightet wird. Da gibt's tausende Fälle und nur tausende, von denen wir nicht einmal was mitkriegen. Und ich will jetzt nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien absinken, ja, aber du kennst deine eigene Geschichte, du kennst Geschichte von deinem Bekannten. Natürlich, jeder kennt sowas. Und wenn sich aber mehr Leute gegen dieses "ich scheiß einfach drauf, dass ihr mich einfach abwimmeln wollt" stellen, dann kann sich auch nur was verändern. Und nicht, wenn wir das die ganze Zeit abschlucken. Das war an der Stelle nur ganz, ganz wichtig. Also bitte, die größte Kraft ist immer dieses Zusammenhalten untereinander, weil nur dann kann sich was verändern. Wenn das immer nur so Einzelpersonen sind, sage ich jetzt einmal, ja, die, weiß ich nicht, wo alle 3 Monate einmal ein Vorfall kommt, oh, ja, habe ich leider nicht helfen können, ja, dann macht es kein Druck unter ÄrztInnen. Damit Medical Gaslighting aufhört, braucht es diese Gegenstimme von außen. Es braucht natürlich auch mehr Forschungsgelder, es braucht mehr, ich sage jetzt mal, Interesse, ja, an der gegaslighteten Gruppe. Auch das wird sich in Zukunft verändern. Ich bin sehr, sehr guter Dinge. Aber grundsätzlich braucht es einmal einfach die Stimme, dass sich etwas verändern muss. Weil wenn du wieder heimgehst und du für dich selbst geknickt bist, ja, und sagst, na, vielleicht hören wir es eh noch ein Bild, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, und 6 Wochen später stirbst du an einem Herzinfarkt, dann ist einfach kein geholfen. Weißt du, wie man? Das zu dem. Hab mich schon wieder genug aufgeregt, ja, über Medical Gaslighting. Falls du Betroffene bist, ich hoffe, du hast ein paar Tipps mitnehmen können. Meld dich gern bei mir. Lass mich einfach ein bisschen was von deiner Wut hören, okay? Weil für mich ist das eher ein toller Antreiber. Ich mag das wirklich sehr gern. Und ich liebe es, wenn ich so wütend sein kann, dass ich am liebsten die ganze Welt zerreiße. Und wenn es dir durch das leichter geht oder wenn du da wen gehabt hast, bei dem du dich aussprechen auskennst, sehr, sehr gern. Wenn ich dich irgendwie, du weißt, mental unterstützen darf, du findest in den Shownotes immer den Link zu mir zum Clarity Call. Dann reden wir drüber, dass du in Zukunft einfach sicher und gut aufgestellt bist für all das, was dich noch erwartet. Und sonst freue ich mich einfach, wenn du den Podcast bewertest. Ja, auf der Streaming-Plattform deines Vertrauens. Wenn du mir einen Kommentar da lässt, gerne auf Insta. Wenn du die Podcast-Folge teilst. Ja, und sonst hoffe ich, war es dir etwas Freude, mir zuzuhören, okay? Und wir hören uns einfach in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir was, einen wunderschönen und bis ganz, ganz bald.